Hallo, bevor wir noch einen letzten Blick auf die Olympischen Spiele werfen, danken wir unserem Partner HelloFresh. HelloFresh ist die einfache Lösung für euren Wocheneinkauf an Lebensmitteln. Über HelloFresh könnt ihr online Rezepte auswählen und die kommen dann in einer Box nach Hause geliefert, inklusive Kochanleitung. Und ich freue mich ganz besonders, lieber Tobias, dass ich jetzt wieder daheim bin, weil ich habe noch was eingefroren von meiner HelloFresh-Lieferung, von meiner letzten, nämlich die Asian Tofu Bolognese mit Somennudeln. Die waren wirklich das absolut beste Rezept, das ich da mir bestellt habe über HelloFresh. Richtig köstlich und einfach, mir taugt es auch, weil man ein bisschen die Kreativität anregt, und ich glaube, das hast du ja auch erlebt, dass man da ein paar neue Gedankenanstöße bekommt, was das Kochen betrifft.
Ja, es war sogar neulich so, dass ich ein Rezept, was ich in der Box hatte vor ein paar Wochen, das hat mir so gut geschmeckt. Und dann bin ich gleich nochmal ins Internet, habe so ein bisschen gegoogelt, habe das alte Rezept noch gefunden, habe mir die Zutaten nachgekauft und es nochmal nachgekocht. Also sehr, sehr lecker. Und ja, kommst aus Asien zurück, ja, und dann sind jetzt auch asiatische Wochen. Auch ich habe nochmal Glasnudeln süß-sauer angemacht mit einem Sesamlachs. Oh, das war auch extrem lecker. Also da hat mich HelloFresh jetzt auch zum Ende der Olympischen Spiele in Asien auch noch mal mit einem sehr, sehr ausgefallenen, sehr leckeren asiatischen Gericht verwöhnt.
Sehr gut, ja, mir taugt es extrem. Und das Gute ist, wir haben auch eine Aktion für alle Hörerinnen und Hörer. Mit dem Gutscheincode HFSKI bekommen Neukunden in Deutschland und Österreich bis zu 80 Euro Rabatt, je nach Boxgröße verteilt auf die ersten 4 Boxen. Und wenn ihr in der Schweiz daheim seid, erhält ihr als Neukunde mit dem Code HFSKI bis zu 140 Franken, je nach Boxgröße verteilt auf die ersten 4 Boxen an Rabatt. Wem das Ganze zu schnell gegangen ist, die Links zu der ganzen Aktion und alle Infos gibt es auch in unseren Shownotes.
Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin wieder zurück in Europa, ich bin wieder zurück in Österreich, und auf dem Weg dorthin bin ich durch Rosenheim durchgefahren, leider nicht stehen geblieben, aber dort sitzt jetzt wieder der Tobias Ruf von Chiemgau24. Servus Tobias.
Servus Lukas, ich hätte dich auch nicht empfangen, nachdem ihr uns die Goldmedaille im Team-Event weggeschnappt habt. Kannst du froh sein, dass du so unbeschadet da durchfahren durftest.
Ja, ja. Ein sehr großes Highlight zum Ende dieser Spiele, gell? Mit der Silbermedaille im Teamwettbewerb für Deutschland. Wie wichtig oder wie ist das aufgenommen worden? Wie wichtig war das noch für den Deutschen Skiverband, diese Medaille zum Schluss?
Ich glaube, da müssen wir schon ein bisschen trennen, einmal sportlich und einmal, was die Bedeutung angeht. Über das Sportliche können wir gleich noch sprechen. War natürlich wieder mal kein Glanzmoment des Parallelwettbewerbs, aber für das gesamte Gefühl, für die gesamte Mannschaft, für den Deutschen Skiverband im Bereich Ski-Alpin extrem wichtig. Also mit diesen 2 vierten Plätzen, wo man ganz, ganz knapp die Medaille verpasst. Auch Linus Strasser war im Slalom nicht weit weg. Und ja, Lena Dürr, Kira Weidle, das war schon ärgerlich. Man wollte natürlich unbedingt eine Medaille holen und verhindern, dass es 2018 gab es gar keine Medaille. Ja, wenn jetzt die zweiten Spiele in Folge ohne Medaille gekommen wären, dann hätte man all das, was man sich auch aufgebaut hat in den letzten Jahren, natürlich in einer breiteren Öffentlichkeit steht man dann entsprechend nicht gut da. Deswegen Bedeutung sehr, sehr groß für den Deutschen Skiverband. Und ja, Mai, Lukas, du warst so traurig nach deiner Medaillenbilanz in unserer letzten Folge. Ich glaube, das haben auch die deutschen Alpinen gehört, haben gesagt, oh Gott, der Zara ist überhaupt nicht zufrieden. Ja, dann schenkt man dem noch eine weitere Goldmedaille, weil ja, er hatte ja erst zwei und ja, so großzügig, sag mal. Ja. Ja. Wie schaut es aus österreichischer Sicht aus? Hat es einen Stellenwert? Wie wurde denn darüber berichtet? Wie selbst hast du es? Du warst ja da schon unterwegs, aber wie hast du es im Umfeld des österreichischen Wintersports wahrgenommen? Hat die einen gleichen Stellenwert wie jetzt zum Beispiel eine Goldmedaille, die ein Mottl-Meyer geholt hat? Oder wie würdest du es einordnen?
Die hat den allerhöchsten Stellenwert, wenn sie Gold ist, diese Medaille. Und wenn sie nicht Gold ist, hat die überhaupt keinen Stellenwert. So ist es irgendwie. Ja, der ÖSV ist ja schon noch eher da ein großer Befürworter von diesen ganzen Parallelrennen, Lech Zürs, gell, extra dort einen Hang erstellt für solche Rennen. In der Vergangenheit, also man geht ja als Team Österreich immer in diesen Wettkampf, um ihn zu gewinnen, und alles, was kein Sieg ist, ist irgendwie, ja, ein Makel. Und dass es jetzt geklappt hat, ja, ich meine, das Team war ja schon richtig, richtig cool. Liensberger Truppe, beide tiptop. Liensberger Medaille geholt im Slalom, Truppe im Riesenslalom ganz knapp verpasst. Und dann, mit dem Johannes Strolz, der zwei Medaillen dort geholt hat, davor schon, witzigerweise hat der keinen einzigen Punkt beigetragen, ja, zu dieser Goldmedaille. Der hat alle seine drei Läufe verloren, auch einen Stock verloren beim allerletzten Lauf. Aber trotzdem war er dann irgendwie der große Held mit seinen zwei goldenen, eine silberne. Dann hat er bei der Schlussfeier die Fahne getragen für Österreich. War ganz lustig. Und der Stefan Brennsteiner, der ja ganz blöd ausgefallen ist in dem Riesenslalom noch, in dem Schnee verwehten, das war dann auch noch ganz gut für den. Natürlich ist die goldene im Super-G von Mottl-Meyer viel höher zu stellen noch. Es ist am Ende nach wie vor eine sehr neue Disziplin, ein sehr neuer Wettkampf, über den immer wieder diskutiert wird. Aber natürlich für die Skination Österreich, die freut sich drüber über diese goldene. Ich habe jetzt so ganz leicht auch du hast das leicht anklingen lassen, du warst auch nicht gänzlich zufrieden. Ich habe den Teambewerb nämlich jetzt nicht gesehen, also da habe ich nichts gesehen davon, nur die Highlights im Nachhinein, Zusammenfassungen, aber es war jetzt auch wieder nicht alles reibungslos, oder wie?
Ja, zwei Punkte. Also der rote Kurs wieder mal viel, viel, viel langsamer als der blaue Kurs. Ja. Also wenn man sich auch die Ergebnislisten anschaut, da hast du ja eine Quote von 90%, die auf dem blauen Kurs da einfach gewinnt. Und ja, wieder mal das leidige Thema, was wir auch in Cortina schon hatten, dass man während des Wettkampfes dann einfach nicht eingreift. Ja, dass man das im Endeffekt so bis zum Ende durchlaufen lässt, obwohl sonnenklar ist, dass dieser eine Kurs einfach langsamer ist als der andere. Und das sind Dinge, wenn man das Format am Leben erhalten will, ich bin nach wie vor ein Freund davon, wenn man es richtig umsetzt, weil ich es kurzweilig, dynamisch und modern finde. Aber wenn schon vorher klar ist, welcher Kurs schneller ist, und die Mannschaften dann natürlich taktisch aufstellen durch das Reglement, zu dem kommen wir gleich, dann verliert es natürlich auch an sportlichem Reiz, ja, muss man ganz klar sagen. Und da muss sich wirklich was ändern, dass man so einen Wettbewerb dann auch mal unterbrechen kann und im Endeffekt ein bisschen umsteckt oder an der Piste was ändert, dass da wieder Chancengleichheit besteht. Ja. Das ist Punkt 1, was mich dann sehr stört. Punkt 2, also im Teamwettbewerb ist es so, dass es für jeden Sieg einen Punkt gibt. So, es sind im Endeffekt dann immer 4 Duelle, die gefahren werden. Wenn es 2-2 steht, werden die 2 besten Zeiten zusammengerechnet. Mhm. Der Damen und Herren jeweils die Bestzeit. Daraus ergibt sich dann im Endeffekt der Sieger. Hat jetzt zu einem skurrilen Beispiel geführt, dass Deutschland gegen die Schweiz im Viertelfinale angetreten ist und Deutschland 2 Ausfälle hatte. Durch Emma Eicher und Linus Strasser. Also 2-mal did not finish. Die Schweizer haben alle 4 Läufe nach unten gebracht. Trotzdem kommt Deutschland ins Halbfinale weiter, weil diese 2 Läufe von Lena Dürr und Alex Schmid schneller waren als die besten der Schweizer. 2-mal kommst du nicht ins Ziel, bist trotzdem weiter.
Okay. Das ist also deine Kritik, dass man irgendwie sagt, naja, die Schweizer haben sie ja ins Ziel geschafft.
Ja, ich finde es da auch da nicht so ganz ausgereift. Ich bin schon am Grübeln und Überlegen, wo man ansetzen könnte. Hab noch keine Lösung gefunden. Aber ich fuchs mich da rein. Ich werde dir noch eine Lösung präsentieren. Ja. Verspreche ich dir. Aber das sind so Dinge, die ich ein bisschen strange finde. Also ich habe mit, Eric Willemsen, der ja auch bei uns schon zu Gast war, hat die Diskussion angestoßen auf Twitter. Und auch Eric hatte das Gefühl so, es fühlt sich ein bisschen strange an. Da ging es um das Bronzematch zwischen Norwegen und den USA. Da war es eine ähnliche Konstellation. Er hat gesagt, klar, wir kennen die Regeln, aber es fühlt sich irgendwie seltsam an. So.
Man kann ja noch sagen, wenn das Reglement anders wäre, würden die auch ein bisschen mehr auf Sicherheit fahren und dann wäre es ja wieder, also dann wird man mehr darauf schauen, dass man nicht ausfällt. Weißt du, wie ich meine? Und dann.
Ja, klar.
Die scheiden deswegen aus, weil sie unbedingt schauen, dass sie die allerschnellste Zeit hinlegen.
Ja? Absolut. Aber genau da muss ja eine Mischung her. Ja? Also, dass du im Endeffekt im Slalom kannst du ja auch nicht sagen, wenn ich jetzt hier einfach runterbummel, hole ich meinen Podestplatz. Ja? Auch da muss ja die richtige Mischung gefunden werden. Aber es gehört meines Verständnisses nach auch dazu, dass du ins Ziel kommst, wenn du weiterkommen willst. So. Und wie gesagt, ich mache mir Gedanken, aber da muss irgendeine Lösung her, die nicht allzu kompliziert ist. Und dann ein Punkt, den ich jetzt überhaupt nicht checke, wir reden vom zweiten Halbfinale. Da fährt Paula Molzan aus den USA gegen Emma Eicher. Paula Molzan scheidet aus, kurz danach scheidet Emma Eicher aus und der Punkt geht nach Deutschland. So. Sie wird hier als Gewinnerin dieses Rennens in der Ergebnisliste aufgeführt. Also wer einen Lauf nicht beendet, der darf für mich keinen Punkt holen und nicht als Gewinner in der Liste stehen. Also das ist Punkt 1, den man streichen muss, dann geht der Punkt halt nicht in die Wertung. So, hätte nichts geändert, Deutschland wäre trotzdem weitergekommen. Aber also das versteht sich doch meiner Meinung nach von selber, dass wenn du nicht ins Ziel kommst, dass du nicht den Titel Gewinnerin tragen darfst und einen Punkt dafür bekommst. Und du weißt, wie sehr mein Herz am deutschen Skiverband hängt. Und ich habe jetzt gerade zwei Beispiele rausgepickt, wo ich eigentlich gegen die Deutschen argumentiere. Ja. Deswegen, da will ich sehr, sehr objektiv sein und sagen, ich finde einen Teamwettbewerb cool. Also mir macht es total Spaß, dass beide Geschlechter da zusammenfahren und man da auch natürlich Identität schafft und stiftet. Und man hat es auch im Ziel und sowas gesehen, wie man da als Team jeweils zusammenhält. Auch eine Michaela Schifrin hat ja erzählt, so hey, diese Niederlage schmerzt eigentlich nicht, weil man hat als Team toll zusammengearbeitet und einen tollen Spirit entwickelt. Deswegen sind diese Mixed-Team-Geschichten super. Die sind super für den Sport und auch für die Außendarstellung. Aber man muss es jetzt im Endeffekt vom Reglement her wieder so hinkriegen und man muss da endlich auf den grünen Zweig kommen. Und ein Ansatzpunkt ist, wie vorhin erwähnt, dass man während der Rennen auch eingreifen darf, was die Strecke angeht, dass man da einen Kurs verändert. Weil da geht er halt eine Viertelstunde länger. Der ist ja so kurzweilig, ja, dass das, wenn du jetzt in einem Abfahrtslauf mit Startnummer 25, wenn du da 15, 20 Minuten Unterbrechung drin hast, ja, dann wird's zart, okay. Aber in so einem dynamischen, kurzweiligen Format finde ich, dass man sich da die Zeit schon auch nehmen sollte.
Ich fand es ein bisschen schade, dass wir schon wieder Freilose gesehen haben, dass das nicht klappt, dass das dann 16 Teams dort sind, dass man dann schön ein Raster fährt. Das war in anderen Sportarten noch viel, viel ärger. Snowboard Cross Mix Team zum Beispiel, ich krieg's nicht mehr genau hin, aber es gab viele Teams, die mit zwei Mannschaften angetreten sind, sonst hätte es das überhaupt nicht zusammengebracht. Da waren, glaube ich, 9 oder 10 Nationen dann insgesamt, unterschiedliche Nationen. Und im Mixed Aerials, da waren, glaube ich, überhaupt nur 6 Teams am Start und 3 davon kriegen eine Medaille. Das ist halt dann ein bisschen, gar bitter. Das ist nur das Einzige, was ich ein bisschen schade finde. Auch ja, selbst beim Team Skispringen der Männer waren jetzt auch, glaube ich, 11 Teams dann insgesamt. Ja. Ist halt ein bisschen schade, dass da nicht mehr gibt, aber ist halt so. Du hast noch gesagt, taktisch haben dann die Teams geschickt aufgestellt. Was hast du damit gemeint? Eben weil blauer Kurs schneller war oder so, da hast du dann gesagt, haben sich die Teams dann eingestellt, ja.
Dann stellst du natürlich deine schnelleren Leute auf den blauen Kurs, weil wenn es 2:2 steht, ja, am Ende die Zeit gemessen wird. Deswegen Lena Dürr und Alex Schmid sind immer auf blau gefahren. Mhm. So, Johannes Strolz, du sagst, der hat da keinen Punkt beigesteuert. Ja, warum wohl auch? Weil er natürlich immer auf den roten Kurs gesetzt wurde, weil der Stefan Brennsteiner einfach der bessere Parallelfahrer ist. So. Und die Kathi Linsberger einfach auch die ist, die bei den Damen die Punkte rausholt. Und deswegen, also die zwei Komponenten, du weißt, der blaue Kurs ist schneller. Und du weißt, jedes Team setzt den besseren Fahrer, die bessere Fahrerin automatisch auf den blauen Kurs und die schwächere, den schwächeren, auf den roten Kurs. So, heißt, schnellere Fahrerin, schnellerer Fahrer fährt auf dem schnelleren Kurs gegen den langsameren, die langsamere auf dem langsameren Kurs. Da muss man kein Experte sein, um, wenn alles normal läuft, zu wissen, wie dann so ein Rennen ausgeht. Und das macht dann im Endeffekt, macht dann sportlich natürlich auch nicht mehr den großen Reiz aus, wenn du weißt, naja gut, okay, ich weiß schon, wer durchkommt, ich muss jetzt nur noch auf die Zeit schauen. Da kann man es ja auch, muss man es ja auch nicht mehr gegeneinander fahren lassen, dann können sie nach der Uhr fahren. Also ist halt ein Folgeeffekt dieser Pisten, die einfach nicht ausgeglichen sind.
Also es gibt nach wie vor Verbesserungspotenzial, aber es tut dem Sport wahrscheinlich trotzdem ganz gut und ich finde es cool, eben so wirklich die Teams dann zu sehen, wie sie gemeinsam sich freuen und jubeln. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Tobias, ich habe eine riesige Frage jetzt als nächstes für dich. Was ist denn so deine größte Überraschung, was Ski-Alpin betrifft, bei diesen Olympischen Spielen gewesen?
Ja, wir haben schon Johannes Strolz natürlich jetzt viel drüber gesprochen, dass er das so rüber transportiert. Und da rede ich vor allen Dingen über den Slalom. Das war sein Meisterstück. Dass er als Letzter da runterfahren muss. Und dieses Ding als Zweiter über die Linie bringt. Das hätte ich ihm nicht zugetraut. Mit all der Vorgeschichte und diese ganze Karriere im Hintergrund. Das war absolut eine positive Überraschung, die ich im Endeffekt ziehen will. Bleibt man erstmal im positiven Segment oder?
Ja. Oh ja. Weil ich hätte, also es waren jetzt gar nicht so, also so Sensationssieger, ja. Der Johannes Strolz ist es vielleicht noch am ehesten, aber in der Kombi, da. Kann viel passieren. James Crawford holt dort Bronze in dieser Kombi. Wahnsinn. Der wird sich auch irrsinnig freuen. Der ist jetzt Olympiamedaillengewinner. Sensationell. Und ich habe dann noch ein bisschen genauer geschaut. Die Nadia De Lago natürlich in der Abfahrt Bronze geholt. Davor noch nie im Weltcup auf dem Podest. Das ist auch sicher eine Sensation gewesen. Da reden wir halt jetzt über den dritten Platz, der die große Sensation ist. Sonst ist irgendwie immer Olympia auch in einem Rennen gibt es dann so einen kompletten Überraschungssieger, Siegerin. Das haben wir jetzt eigentlich, ja, mit Ausnahme vielleicht vom Johannes Strolz gar nicht so gesehen. Da würde ich vielleicht jetzt noch sagen, Nadia De Lago irgendwie die größte, ja.
Genau. Und ich habe noch eine. Ja? Ryan Cochran-Siegel. Vor einem Jahr, da war die Karriere, der hätte es ganz anders ausgehen können. Ja, mit diesem schweren Sturz in Kitzbühel und erinnere dich an Kitzbühel zurück, wo man ganz genau gemerkt hat, boah, das arbeitet in ihm, dieses Rennen macht was mit ihm, wo er abschwingt und auch sagt so, nee, die Geschichte ist mir zu heiß. Und jetzt kommt der zu diesen Olympischen Spielen und holt die Silbermedaille im Super-G. Und es ist, glaube ich, die einzige Medaille für die USA. bei diesen Olympischen Spielen im Skialpin. Mhm. Korrigier mich, Lukas, aber...
Ja, ich überlege auch gerade.
Ich wüsste jetzt nicht, wer. Und ja. Im Team gab es nichts, Mikaela Schifrin. Da wird man gleich noch sprechen, wenn es um Thema Enttäuschungen geht. Mhm. Und dann ist es gerade jener Ryan Cochran-Siegel, an den man wahrscheinlich die wenigsten Erwartungen hatte, weil man einfach auch gemerkt hat, dass das sehr, sehr in ihm arbeitet noch, was da passiert ist. Und steht er da oben und gewinnt eine Medaille und die ganze Geschichte auch. Seine Mutter, die schon olympische Medaille geholt hat und er kommt daher und bringt das runter. Das ist für mich schon auch echt eine große Überraschung, weil er sich natürlich merklich schwer getan hat im Weltcup jetzt mit der Vorgeschichte und das zum Saisonhöhepunkt dann so runterzubringen. Cool, freut mich total.
Ja, sehr gut. Ja, es war die einzige Medaille für die USA im Skialpin auf jeden Fall. Ja, jetzt natürlich die Kehrseite der Medaille. Tobias, die größte Enttäuschung. Ich fange vielleicht an, nehme es vorweg, dass wir haben einen Clément Noël, der mit einer Medaille heimfährt. Wir haben einen Johan Claret, der mit einer Medaille heimfährt. Auch der liebe Favre hat eine Medaille, aber der Alexis Pinturault, der hat keine. Also die drei... Gold, Silber, Bronze hat Frankreich geholt bei diesen Spielen im Skialpin. Alexis Pinturault hat da nichts dazu beigetragen, ist für mich, ja, dieser Sturz dann auch Kombislalom, gell, wo er dann auf die Schulter gefallen ist, dann hat's geheißen, einmal, er reißt ab, es geht nicht mehr, dann ist er doch noch weitergeblieben. Ja, das war, nachdem es jetzt im Gesamtweltcup schon so schlecht läuft, ja. Mission Titelverteidigung ist ja da eigentlich wirklich dahin. Ja, hat er sich sicher mehr darauf konzentriert, ist nicht aufgegangen.
Ja? Er hat ja recht früh dann auch gesagt, okay, leg mal den Fokus auf Olympia. Ja, und wie wir es im Vorfeld besprochen haben, auch Thema Petra Vlhová, das kann funktionieren. Bei Petra Vlhová hat es funktioniert. Das kann aber auch komplett durchgehen. Mhm. Und beim Panther hat es halt gar nicht geklappt. Und boah, die Saison, die muss er richtig abhaken. Ja, weil das mit Gesamtweltcup, das hat sich schon lange erledigt. Also jetzt zum Beispiel eine Mikaela Schifrin, die hat jetzt noch die Option, den Gesamtweltcup zu holen. So. Also die kann jetzt mit einer neuen Motivation herausgehen, sagen, okay, gehört leider im Sportlerleben auch dazu, dass es mal so enttäuschende Phasen gibt. Aber für den Panther gibt es jetzt da nicht mehr viel zu jagen, ja, um mal in der Sprache zu bleiben. Also das ist schon echt zusammen mit Schifrin wirklich die ganz, ganz große Enttäuschung. Henry Christoffersen auch sehr bitter, ja, der auch wieder in Peking gezeigt hat, dass er eigentlich gut in Form ist und dass er jetzt wieder in der Form war, auch um Medaillen, auch um Olympiasiege mitzufahren, der halt auch ohne abreist. So, deswegen, ich bin froh, dass ich jetzt nicht den Deutschen Skiverband nennen muss. Da hat man es auch durch diese Medaille jetzt noch rausgeholt, auch was natürlich gerade für eine Lena Dürr zum Beispiel extrem wichtig war, die ja nach dieser Riesenenttäuschung dann noch ewig lange bei diesen Olympischen Spielen geblieben ist. Ja, darf man auch nicht vergessen, der Damenslalom war ganz am Anfang, der Teamwettbewerb ganz am Ende und man bleibt da noch.
Die fahrt ja nur Slalom, ja, weil ich wollte gerade sagen, Truppe Liensberg haben das ja auch gemacht, aber die sind ja Riesenslalom und Slalom gefahren, aber dann noch ewig geblieben. Ja.
Genau, richtig. Deswegen bin ich froh, dass ich da Deutschland nicht nennen muss. Und das sind für mich so die drei großen Namen, die man schon im Bereich Enttäuschung da, glaube ich, notieren muss. Mit Schifrin, dem Panther und Christoffersen.
Christoffersen, Vierter im Slalom, Achter im Riesenslalom geworden. Ja, hat knapp nicht gereicht. Ja. Und Mikaela Schifrin, Enttäuschung im Sinne von eben ohne Medaille. Für mich eine ganz große Persönlichkeit, was sie dann auch, wie sie damit umgegangen ist, wie sie viele davon teilhaben hat lassen und auch wieder mentale Gesundheit zum Thema gemacht hat, aufgebracht hat, fand ich natürlich großartig. Müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Jetzt Tobias, wie tun wir weiter mit diesem ganzen Echina? Ja? Jetzt gibt's, einerseits habe ich gehört im UEF in der Übertragung, die habe ich dann dort doch auch einmal schauen können, dass sie dieses Skigebiet gar nicht für die Öffentlichkeit öffnen wollen und können und tun, weil das zu gefährlich ist. Das war irgendwie der Argumentation. Also man hört einerseits das, also von wegen Nachhaltigkeit, nachhaltigste Spiele überhaupt und sowieso. Dann wird das aber auch nicht nachgenutzt, sondern nur für Trainingszwecke und für Wettkämpfe. Und jetzt ist auch noch die Frage, Tobias, ja, sehen wir da Wettkämpfe wieder in diesem China, in diesem Skigebiet?
Also es gibt jetzt Diskussionen, dass man eine Art Asien-Tour veranstaltet. Hm. Heißt, dass man Weltcups austrägt in Japan, in China und in Südkorea. Okay, dröseln wir es vielleicht ein bisschen auf. Also ich bin ja prinzipiell Freund davon zu sagen, dass sich der alpine Ski-Weltcup nicht zu sehr auf Europa konzentrieren sollte. Und dass, wenn es dort Möglichkeiten gibt, eine Art Asien-Tour zu veranstalten, man durchaus diese Möglichkeiten auch nutzen kann. Es ist eine Chance, den Sport weiterzuentwickeln. Die Hersteller werden ein riesiges Interesse haben, weil, gut, lassen wir diese Zahl 300 Millionen Wintersportler. Ich glaube, die können wir alle nicht mehr hören. Aber dass ein gewisser Markt da ist, das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. So, da kann man Bachs Propaganda sprechen und so, schiebt man das beiseite, gehen wir es objektiv an. Es ist ein Markt da, für die Hersteller wahnsinnig interessant. So, will man dann im Endeffekt auch sagen, okay, wir karren das ganze Zeug nicht nur für ein Slalom und ein Riesenslalom nach Japan rüber, wenn es wieder möglich ist, sondern versuchen es einfach mal, da im Endeffekt dann auch so eine kleine Tour zu starten. Da wären wir beim Thema Nachhaltigkeitsprinzip, okay, ja, dann könntest du im Endeffekt dort reguläre Weltcups veranstalten und das dann auch so im Endeffekt nachhaltig machen, dass man nicht nur für ein Wochenende bleibt, sondern drei Stationen dort integriert. Will ich Weltcups in China sehen? Auch hier tue ich mich nicht so leicht, ich sehe aber schon eine Abgrenzung. Olympische Spiele in China? Nein. Das ist mein Punkt zum Thema Olympia. Aber Olympische Spiele haben einen ganz anderen Stellenwert. Die haben eine ganz andere Strahlkraft nach außen und eine ganz andere Bedeutung, auch was Sportpolitik, was Politik und so weiter angeht. Ich glaube, wir alle haben diese Propagandashow auch in den letzten Wochen verfolgt. Dadurch aber kategorisch Weltcups in China auszuschließen, finde ich den falschen Ansatz auch. Ja, es finden auch Tennisturniere statt in China. Es finden andere Sportveranstaltungen in China statt. Die Wirtschaft betreibt regen Handel mit diesem Land. Da funktioniert es. Und dort dann einen normalen Weltcup zu veranstalten, finde ich prinzipiell nicht verwerflich. Weil, was hat denn ein normaler Weltcup? Hat ja überhaupt keine Strahlkraft und keine Wirkung nach außen, indem sich China als das große fortschrittliche Land präsentieren kann. Ja, das irgendwie systematisch überlegen sei. Das ist ein stinknormaler Weltcup. So, ja, es stellt sich ja in Garmisch auch keiner hin und sagt, schaut's an, wir Oberbayern, wir sind den Südtirolern überlegen, was Organisation und so angeht. Nein, da wird ein normaler Weltcup organisiert und gut ist. Deswegen, da würde ich mich im Endeffekt auch nicht komplett von abwenden und sagen, wenn diese Pisten weiterhin genutzt werden sollen, um auch den Sport dort irgendwann weiterzuentwickeln, spricht meiner Meinung nach erstmal prinzipiell nichts dagegen zu sagen, dass man dort Weltcups veranstaltet. Als Beispiel vielleicht im Bob und im Skeleton wird es jetzt in den kommenden, man hat einen Vertrag unterzeichnet, dass jetzt in den kommenden 5 Jahren dort Weltcups gefahren werden. Weil ja auch hier diskutiert wurde, Milliarden, was diese Bobbahn da verschlungen hat und diesen Bau dann da einfach stehen lassen. Jetzt geht man her und sagt, man macht Weltcups dort. So. Und deswegen, warum mit einem guten Konzept, warum nicht auf einen alpinen Skisport übertragen? Du warst ja auch selber jetzt vor Ort, Lukas. Du hast die Dinge auch natürlich anders wahrgenommen als wir zu Hause. Wie ist denn da deine Position zu so einer Asien-Tour und generell dazu, einen Weltcup in China stattfinden zu lassen?
Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Dazu ist der Weltcup-Kalender viel zu dicht und da gibt es viel zu viele Interessen in Europa. Die lassen sich ja nicht die Rennen wegnehmen sozusagen. Deswegen glaube ich, dass es nie passieren wird. Diese Asien-Tour, die gibt es ja, die Idee gibt es ja eben nicht nur im Ski-Alpin, auch beim eben die Eiskanal-Leute. Ich finde es super, dass sie sagen, ja schau, da ist jetzt doch ein bisschen Nachhaltigkeit da, weil wir fliegen ja die nächsten 5 Jahre nach China und fahren dort Rennen und verfrachten da tonnenweise Material hin und zurück. Das finde ich auch super irgendwie. Aber gut, das ist beim Ski-Alpin genauso. Jetzt habe ich auch einmal gesehen, wie viel da wirklich dranhängt, wie viel die mitnehmen. Unglaublich viele Paar Skier, ja. Ganz nett war, beim Rückflug, wollte ich da eben einchecken beim Schalter, steht ein Kerl vor mir und ich denke mir, super, den Schalter nehme ich mir. Dreht sich der um zu mir, ist ein Franzose und sagt, sorry, but es wäre vielleicht ganz gescheit, er will mir nichts ausreden, aber es wäre ganz gescheit, wenn ich woanders hingehe, weil er hat 96 Taschen dabei, die er einchecken muss. Und es wird sicher ein Zeitalter dauern. Er will mir nichts vorschreiben, aber es wäre ein gut gemeinter Tipp. Und dann zeigt er so nach hinten und da liegen am Boden wirklich unglaublich viele Taschen um und um und viele Skitaschen und so weiter. Also das war lustig. Ja. Wäre schon natürlich cool, dass man diese Sportstätten ja nicht verkommen lässt. Ich glaube nicht so recht dran.
Ja, aber wie siehst du es aus moralischer Perspektive?
Ich fand es so sympathisch, die Nathalie Geisenberger, gell? Die hat Gold gewonnen, glaube ich. Die hat ja gesagt, die wird nie wieder in ihrem Leben nach China reisen danach. Und ich bin voll bei ihr. Ich habe mich so wiedererkannt in dieser Aussage. Ich habe für mich persönlich mit diesem Land komplett abgeschlossen. Ich würde mir das nicht mehr gern antun. Kann man dorthin fahren, ja? Ja, kann man schon, ja, sicher. Das ist ein bisschen Whataboutism, dass man dann sagt, die Wirtschaft macht auch Deals und so dort mit dem Land, aber ich finde schon, ja, also wenn man das ganze Weltcup nennt, kann man da schon durchaus anstreben, ja, dass das eben auch Asien inkludiert, ja. Und wenn man dorthin fliegt schon, dann will ich auch, dass es dort eben nicht nur in China passiert, sondern dann soll man halt auch, ja, 3 Wochen dort sein. Vielleicht, ja. Ist ja auch wieder eine Wahnsinnsdistanz. Das klingt ja für uns ja, ist jetzt Asien und dann sind sie dort. Aber die fliegen ja von Peking dann auch wieder nach Korea und nach Japan fliegst ja auch wieder noch ordentlich weiter. Aber ja, wenn man schon mal dort ist, ja. Und es wäre cool. Und dann hätten wir wirklich einen Weltcup. Ich, wie gesagt, glaube nicht dran, dass, weiß nicht, die Franzosen und die Österreicher und die Italiener ein Wochenende hergeben und die drei dann dort stattfinden werden.
Ja, und mal das Argument zu sagen, oh, dann fährt man den ganzen Tross und die Ausrüstung da alles rüber und so. Ja, dann machst du den Beaver Creek und den Lake Louise auch. Ja. Also ein Argument, das, klar, man muss es nicht zweimal machen, das sehe ich schon auch ein, aber bei dem einen freuen wir uns und feiern das immer ab, die tollen Bilder aus Nordamerika. Und beim anderen sagt man, das geht ja nicht, dass man da so unnachhaltig ist und die Sachen darüber transportiert.
Also noch was anderes, was vielleicht ein bisschen dazu passt, die ehemalige Generalsekretärin der FIS, die Sarah Lewis, die ist so ein bisschen ein Fan von Olympia auf der Südhalbkugel und zwar Winterspiele auf der Südhalbkugel. Das finde ich ganz lustig. In Argentinien überlegen sie ja tatsächlich ein bisschen, ob sie sich bewerben für 2030. Da Ushuaia, da waren sie ja in den letzten Jahren auch immer auf Trainingslager. Also da ist man ja im Sommer hingeflogen. Und dann hat die Lewis irgendwie auch gesagt, ja schau, bei Paris 2024 funktioniert es ja auch, dass man jetzt Surfen dabei hat und Surfen ist ja dann irgendwo in der Karibik, glaube ich. Also das wird nicht in Paris stattfinden, nicht in Frankreich, im Kontinentalfrankreich, sondern auf Übersee, in einer ganz anderen Zeitzone und so weiter. Und das könnte man sich ja dann sogar, also die hat dann gleich den Gedanken weitergesponnen und gesagt, ja, was ist, wenn Ski-Alpin in Neuseeland ist und aber die Eissportarten doch in Argentinien oder so. Das wäre ganz lustig. Und dann hätten wir so wie es jetzt bei der Fußball-WM in Katar ist, dass man die im Winter hat, dann hat man halt im Sommer Winterspiele, also ja. Im europäischen Sommer hat man dann Winterspiele, das wäre ja, das wäre ja. richtig cool. Ja, glaube ich auch, wie gesagt, glaube ich auch nie dran, aber der Gedanke gefällt mir.
Der Gedanke ist wild, aber der ist ja gar nicht umsetzbar, weil dann müsstest du ja im Endeffekt Vorbereitungen und Qualifikationen und so, da müssten die ja allesamt, müssten die alle umziehen.
Ja.
Du kannst ja hier von April bis Juni kannst du ja hier keine Weltcups veranstalten. Also das mussten wir mit deiner coolen Idee nochmal ein bisschen genauer
aufnehmen. Ja, voll.
Das, und dann allen erklären, so ihr zieht es jetzt alle ein halbes Jahr um.
Ja. Jetzt springe ich zum nächsten Thema, ganz unverfroren. Wir haben nämlich sozusagen ein bisschen eine Anfrage sogar bekommen auf Twitter, dass wir das kurz besprechen sollen oder wollen, nämlich Italien. Da wir wissen, dass Sofia Gotcha und Federica Brignone nicht die besten Freundinnen sind. Aber ich fand ja in dieser Saison, Tobias, vielleicht hast du anders gesehen, aber ich fand ja, dass die sehr respektvoll miteinander umgegangen sind, wenn man sie im Zielbereich gemeinsam gesehen hat. Also so arg, wie ich da teilweise Sachen gelesen habe, hat das jetzt gar nicht ausgeschaut, ja, finde ich. Jetzt ist so, dass die Mutter von Federica Brignone, die selber ja, ich glaube, viermal im Weltcup gewonnen hat sogar, also die auch Ex-Rennläuferin ist, die hat halt jetzt wieder ein bisschen auf die Gotcha ja, ausgerichtet und hat gesagt, die ist ja eine Selbstinszeniererin und so weiter, mit dieser ganzen tollen Geschichte, wie ich finde, von der Sofia Gotcha, dass die das Silber geholt hat. Jetzt kann ich das aber ein bisschen schwer einschätzen, ob das nicht alles ein bisschen deswegen ist, weil die Mutter von der Brignone auch Expertin ist, so ein bisschen Journalistin und einfach, ob das auch ein bisschen Teil ihrer Rolle ist, dass sie da Thesen aufstellt, sage ich jetzt einmal, ja, und dass man da dann ein bisschen Reichweite generiert dadurch, ja. Die hat aber jedenfalls gesagt, die Verletzung von der Sofia war gar nicht so arg und ist eben so egozentrisch. Und die Gotcha hat das dann, finde ich, also alles, was ich davon mitbekommen habe, recht zurückhaltend reagiert und gesagt, ja, ist eigentlich auf Frechheit, wenn man sagt, das war gar nicht so schlimm. Nicht nur Frechheit gegenüber mir, sondern gegenüber allen, die mir da jetzt geholfen haben in den letzten 3 Wochen, dass ich da an den Start gehen kann, weil die haben sich ordentlich ins Zeug gelegt, dass das klappt und aber mehr hat sie dazu auch nicht gesagt, fand ich ganz cool, zumindest von dem, was ich jetzt von der ganzen Geschichte mitbekommen habe. Hast du noch irgendwie mehr davon mitbekommen oder das auch nur eben aus der Ferne gesehen?
Ja, sehr aus der Ferne, also diese boulevardesken Themen, das packt mich ehrlich gesagt recht wenig,
gut. Ja,
dann. Wir sind ja auch alle nicht dabei und man weiß nicht, wie steht man da wirklich zueinander, was wird aufgebauscht, du kennst ja, ich muss dir den heutigen Journalismus ja nicht erklären. Wer bei Twitter Guten Morgen sagt, da bricht vielleicht schon der Shitstorm los. Deswegen, das sind dann immer Geschichten für, boah, was hat man jetzt in den letzten 2 Wochen? Drama hier und Skandal und man greift sich halt jedes Stöckchen. Da können wir uns auch nicht ganz von frei machen, Lukas. Ja, das ist halt leider der moderne Journalismus in Zeiten von Clickbaiting und so weiter. Nimmt man da natürlich auch alles auf, dass irgendwas da nicht in der Chemie nicht stimmt, ist, glaube ich, offensichtlich. Aber soll es auch geben und darf es im Sport auch geben. Ich glaube jetzt nicht, dass Nancy Kerrigan und Tonya Harding, dass da jetzt eine mit der Eisenstange kommt und auf die andere einprügeln lässt. Ja. So weit sind wir nicht. Dann ist halt gewisse Rivalität und Spannung da. Und ja, auch sowas kann sich auch wieder ändern und drehen. Wenn man jetzt, kleiner Schwenk zu den norwegischen Biathletinnen, da galt das Verhältnis von Marte Olsbu-Reuseland zu einer Tiril Eckhoff und einer Ingrid Landmark-Tandrevold zum Beispiel auch immer als sehr unterkühlt und distanziert. Und das hat sich jetzt geändert. So, und wenn man jetzt die Bilder auch gesehen hat, wie sie zusammen jubeln, dass sich eine Marthe Olsby-Reuseland sofort um Tandrevold, die zusammengeklappt ist, da kümmert und so weiter. Also da hat es auch eine andere Richtung angenommen. Und du, am Ende des Tages, ja, wem schadet es denn? Also wenn ich die Leistungen und die Ergebnisse in den letzten Jahren von beiden sehe, scheint es eine gesunde Rivalität zu sein, die beide auch noch weiter zu Höchstleistungen anstachelt. Und du, Reibung erzeugt Wärme und holt Medaillen und Weltcupsiege. Und dann, wenn sie sich nicht mögen, mögen sie sich nicht. So, ja. Sind ja auch normale Menschen. So.
Ja.
Deswegen
sehr gut.
Sollen es machen, ja, und die Eisenstange lassen wir weg. Und sie sollen es auf der Piste austragen. Und wenn sie es auf der Piste motiviert, dann sehen wir sensationelle Leistungen. Deswegen, du, ist nicht unsere Suppe, Lukas. Ich meine, wir haben uns jetzt ja mit dem Team Gold gezofft, ja, aber wir haben uns auch wieder vertragen.
Das ist recht schnell gegangen, Gott sei Dank bei uns, genau. Ja. Okay, dann lassen wir das dabei auch. Und jetzt noch, wir müssen natürlich auch in die Zukunft blicken, tun das jetzt gar nicht allzu weit, sondern worauf freust du dich denn noch im Rest der Saison jetzt? Wir haben jetzt noch ein paar Rennen, wir haben noch gut einen Monat, es sollten sogar 4 Rennwochenenden sein noch. Worauf freust du dich am meisten?
Auf den 20. März, wenn es vorbei ist.
Ja, super.
Ich habe gerade noch Olympia Blues nach 18 Nachtschichten in Folge und will gerade erstmal nichts mehr sehen. Ich freue mich auf Kvitfjell. Also ich mag diese Speedrennen der Herren in Norwegen, mag ich extrem gerne. Coole Strecken und so ganz minimal. Es hat ja einer wieder angefangen, auch Abfahrt zu trainieren. Und der hat auch erzählt, die beste Nachricht, die Schwünge passen. Und die beste Nachricht, das Knie macht überhaupt keine Probleme.
Aha.
Du weißt, von wem ich spreche.
Ja.
Ja, unser Thomas Dresen. Also wenn er noch mal fahren sollte, freue ich mich darauf am meisten. Ansonsten habe ich schon wirklich Bock da auf Kvitfjell, auch die Herren in Flachau Slalom fahren zu sehen. Wird, glaube ich, ganz cool. Und in Summe, wenn Schifrin und Vlhová Bock haben, diesen Kampf aufzunehmen, dann ist mehr oder weniger jedes Wochenende der Damen richtig cool, weil es da knallhart um Punkte gehen wird. Und wenn wir uns anschauen, was jetzt, Crans-Montana ist sehr speedlastig, aber ansonsten geht es da an jedem Wochenende eiskalt darum, wer holt die Punkte? Ja, Lenze Heide hast du Super-G, Riesenslalom, Ore mit Riesenslalom, Slalom. Das könnte natürlich als vorletztes Wochenende ein echter Showdown werden, wenn die da fast punktgleich nach Schweden fahren und sich im Riesenslalom und Slalom betteln und hinten raus dann zum Saisonfinale. Ja, das könnte noch knackig werden. Worauf hast du Bock? Ich glaube, ich habe jetzt fast schon jedes Wochenende.
Genau. Sorry, Lukas. Du hast das vorweggenommen, aber ich habe noch Zahlen, die das untermauern. Ja? Ja. 17 Punkte sind zwischen Vlhová und Schifrin. Schifrin führt aktuell im Gesamtweltcup. Es sind noch 10 Rennen, die ausstehen. Und jedes einzelne wird natürlich irrsinnig wichtig werden. Und Slalom-Weltcup der Männer habe ich offen, ja. 6 von 10 sind schon gefahren und führen tut der Lukas Brauten mit 257 Punkten und das nach 6 Rennen. Das ist Weltklasse. Also da ist ja das Rennen auch noch irrsinnig knapp, wobei der sogar schon fast 40 Punkte Vorsprung hat auf Foss Solevåg. Aber das ist natürlich auch noch, also Slalom, ja, haben wir jetzt schon jeder einzelne Slalom war Highlight, auch der bei Olympia und darauf habe ich auch richtig Bock. Und ja, Schifrin versus Vlhová, darauf habe ich wirklich auch große Lust, ja. Werden wir uns alles anschauen. An Felix der Woche brauchen wir noch sozusagen und ich hätte einen, ja, und zwar, nein, ich habe gleich zwei, und zwar ernenne ich oder verleihe ich den der Katharina Huber und dem Michael Matt, die beide Goldmedaille im Team gewonnen haben und das ohne ein einziges Mal gefahren zu sein, und ich finde das so unangenehm für die zwei, dass ich ihnen auch noch den Felix der Woche dafür gebe.
Aber ja, dann nennen wir ihn den Arnautovic der Woche. Ja?
Okay.
Weil dieser Champions League-Sieg 2010 mit Inter Mailand, ja, den er sich auf die Schuhe hat schreiben lassen,
ohne
gespielt zu haben und in die Kabine kommt und sagt so, her ist ihr Wappler, ich bin Champions League-Sieger
genau.
und so weiter. Dann könnte man den zum Arnautovic der Woche machen, ja, eine Sonderwertung, Lukas.
Ja.
Und den Felix der Woche an Linus Strasser geben, der nämlich vor dem Finale gegen Österreich gesagt hat, er fühlt sich nicht wohl, er ist nicht in Form. Julian Rauchfuß soll in diesem Finale für ihn fahren. Absolut krasse Aktion. In dem Moment auch wirklich komplett im Teamgedanken zu bleiben und zu sein und zu fahren. Und dem Rauchfuß dann diesen Arnautovic-Schuh auch wieder auszuziehen. Weil er ist ja wirklich dann auch
gefahren. Ja, Weltklasse, super. Gut, dass du das auch noch gesagt hast.
Shampoo würde ja Marco
genau.
sagen.
Sehr gut. Ja.
Bleib mal im Stile.
Ich habe noch immer das Bild vor Augen, dass der Arnautovic echt in allererster Reihe, wie sie dann die Trophäe bekommen haben. Er war, glaube ich, der zweite von Inter, der die Trophäe in der Hand gehabt hat nach dem Kapitän. Super, super. Wir sind es damit mit dem Rückblick auf Olympia und der kurzen Vorschau auf den Rest der Saison. Wir danken recht herzlich fürs Zuhören. Schreibt uns auf Twitter, Facebook, Instagram unter Après-Ski-Podcast. Wir ziehen diese Saison jetzt noch durch. Wir haben auf jeden Fall auch noch Bock, auch wenn der Tobias schon ein bisschen strauchelt mit den Kräften. Wer mag es ihm verdenken? Der Winter war schon lang. Einen Monat haben wir noch und ja, wir werden uns das ganz genau anschauen und uns dann wieder melden. Bis bald. Servus.